Ich wende nämlich an alle Leistungsbereiten, alle die, die aus ihrem Leben was Vernünftiges machen wollen, denen der Staat mittlerweile auf den Sack geht. Also wenn es nur ums Alter geht, dann können wir auch 16-Jährige zum Bundeskanzler machen. Das würde sich übrigens von der Politik von Friedrich Merz wahrscheinlich nicht wesentlich unterscheiden. Ich will von den Konkurrenten nicht geliebt werden, sondern eher respektiert, vielleicht auch gefürchtet. Es fallen nicht urplötzlich lauter Neonazis vom Himmel, sondern das sind viele Menschen, die verzweifelt sind über die Politik, die sie jeden Tag erleben. Und wenn das nicht geändert wird, dann kann man noch so viel über die Brandmauer reden. Irgendwann besteht die Brandmauer von der AfD zu den anderen. Wir sind die Partei der Freiheit und es wird auch so bleiben.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Bross-Stiftung. Jeden Donnerstag sprechen wir über das, was Deutschland bewegt. Am Abend der Bundestagswahl im Februar 2025 schien eine politische Karriere zu enden. Mein heutiger Gast sagte damals, kurz nach der ersten Hochrechnung im NDR,
ich werde nächste Woche 73 und dann nochmal 4 Jahre als Frontmann für die Freien Demokraten zu kämpfen, um den Wiedereinzug in den nächsten Deutschen Bundestag zu schaffen. Das übersteigt dann schon meine Kräfte und auch mein Wollen. Dann werde ich mein Leben anders organisieren.
35 Jahre zuvor war der Rechtsanwalt Wolfgang Kubicki aus Schleswig-Holstein erstmals für die FDP in den Bundestag eingezogen. Ein Leben in der und für die Politik lag nun hinter ihm. Vermeintlich. Denn heute, gut 15 Jahre später, will Wolfgang Kubicki eben doch als Frontmann für die Freien Demokraten kämpfen. Ich frage mich also, wie ist das jetzt bei Ihnen mit den Kräften und mit dem Wollen? Herzlich willkommen, Wolfgang Kubicki. Schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch.
Herr Kubicki, wenn ich Interviews mit Ihnen lese oder im Fernsehen sehe, dann habe ich fast schon das Gefühl, Sie sind eigentlich schon der neue Vorsitzende der FDP. Was steht Ihnen jetzt noch im Weg? Was könnte noch schiefgehen?
Ja, ich muss gewählt werden in der Demokratie. Auch bei uns bei den Freien Demokraten ist es so, dass man sich bewirbt und gewählt werden muss. Es ist zwar wahrscheinlich, dass ich gewählt werde, aber sicher ist bei uns, gerade bei den Freien Demokraten, nichts. Also insofern warten wir den Samstag erstmal ab. Aber ich gehe davon aus, dass es mir gelingen wird, die Mehrheit der Delegierten davon zu überzeugen, dass unter meiner Führung mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten will und kann, es gelingen kann, die Freien Demokraten wieder zu einer bedeutenden politischen Kraft zu machen.
Wir zeichnen auf am Mittwoch, den 27. Mai in Berlin und am Wochenende, Sie haben das gerade schon gesagt, findet der Parteitag statt, auch in Berlin. Was wäre denn ein gutes Ergebnis für Sie?
Also ich glaube, ein schlechtes Ergebnis wäre weniger als 2/3. Und zwar deshalb, weil meine Partei sich ja darauf konzentrieren soll, mit den Wettbewerbern im politischen Umfeld zu konkurrieren und nicht untereinander. Und wir kommen ja nicht aus einer sehr stabilen Situation, sondern wir haben die Alternative nicht mehr zwischen...
Sie sind aus dem Bundestag geflogen.
Wir haben die Alternative nicht mehr, uns selbst zu kümmern, die eigene Befindlichkeit, sondern wir stehen vor der Alternative Erfolg oder Bedeutungslosigkeit. Das ist die Herausforderung und deshalb glaube ich, es wäre schon gut, es wären mehr als 70%. Beim letzten Mal war es, glaube ich, bei mir 74%. Also wenn ich diese Größenordnung erreiche oder vielleicht sogar noch etwas toppe, dann ist es eine gute Voraussetzung, sich in den politischen Meinungskampf wieder einzumischen.
Über 70% ist aber eher zurückhaltend.
Ja, wir sind ja dankenswerterweise keine Einheitspartei. Und bei uns wird es auch nicht verordnet, sondern es muss erworben werden. Und ich finde immer so Ergebnisse so mit 95-98% relativ merkwürdig, weil es offensichtlich ja in allen Parteien immer auch Menschen gibt mit kontroversen Auffassungen, mit anderen Zielrichtungen, mit anderen Blickwinkeln. Ich kann mich erinnern, dass Martin Schulz mal mit 100% zum Spitzenkandidaten der SPD gewählt worden ist und ein halbes Jahr später war er weg. Also man kann schon sehen, da war Heuchelei im Spiel bei den Parteien und nicht Ehrlichkeit. Die Freien Demokraten sind gewöhnt, ziemlich ehrlich miteinander umzugehen.
Sind denn alle in der FDP begeistert von Ihnen oder merken Sie da schon Vorbehalte?
Ja, ich will ja keine Begeisterung auslösen, sondern Motivation bringen dafür, dass man sich wieder damit beschäftigen muss, die politischen Konkurrenten im Kampf zu besiegen. Das heißt, wir werben doch um Wählerinnen und Wähler und nicht darum, dass man uns toll findet. Ich will von den Konkurrenten nicht geliebt werden, sondern eher respektiert, vielleicht auch gefürchtet. Und ich finde, meine Partei sollte sich dieses zu eigen machen. Wir sind eine Partei, die leistungsorientiert ist, die den Wettbewerb will. Und Leistungsorientierung bedeutet, wir brauchen gute Wahlergebnisse. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Und wenn es mir gelingt, die Motivation der Partei wieder zu wecken, sich nach außen zu richten, weniger nach innen, dann ist viel getan. Ich glaube nicht, dass ich völlige Begeisterung auslöse bei allen meinen Parteifreunden und Freunden. Ich weiß es sogar, dass das nicht der Fall ist. Ich kenne viele von denen namentlich persönlich, aber zum Schluss werden sich alle mit der Frage beschäftigen, was nützt uns als Formation insgesamt mehr, nicht der interne Konflikt oder der Konflikt mit den politischen Konkurrenten im Wählermarkt.
Wer ist für Sie der größte politische Konkurrent? Wem wollen Sie Wähler wegnehmen?
Ich will niemandem Wähler wegnehmen, sondern ich will Wähler gewinnen. Wenn die über die überlegen.
Aber die nehmen Sie ja anderen Parteien weg, potenziell.
Ja, aber die gehören ja nicht in andere Parteien. Wir konkurrieren bei jeder Wahl nicht um die gleiche Anzahl von Wählerinnen und Wählern mit unterschiedlichem Erfolg. Aber es ist doch selbstverständlich offenkundig, dass uns bei der letzten Bundestagswahl 1,2 Millionen Wählerinnen und Wähler in Richtung Union verlassen haben und 800.000 Wählerinnen und Wähler in Richtung AfD verlassen haben. Es ist nach meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung einfacher, Menschen, die schon mal die FDP gewählt haben, wieder zu gewinnen, als nach neuen Wählerinnen und Wählern zu suchen, was aber nicht ausgeschlossen ist. Ich wende mich an alle Leistungsbereiten, alle die, die aus ihrem Leben was Vernünftiges machen wollen, denen der Staat mittlerweile auf den Sack geht, weil er sich in alle Lebensbereiche einmischt, ob man was Ordentliches anzieht, ob man was Ordentliches isst oder trinkt, ob man zu viel Zucker oder zu viel Salz nimmt. Die Leute wollen das nicht mehr. Sie wollen sich auch nicht dafür schämen, dass sie gerne nach Mallorca in Urlaub fliegen oder vielleicht auch in die Schweiz fahren, um Schweizer Käse zu kaufen oder Schweizer Schokolade. Ja, also.
Finden Sie nicht?
Doch, eine meiner Töchter ist in die Schweiz gezogen, hat einen Schweizer geheiratet und will nicht zurück nach Deutschland, weil sie Deutschland so spießig findet. Das konnte ich erst nicht verstehen, aber mittlerweile begreife ich, was sie meint. Deutschland ist mittlerweile auf dem Weg, ein Lost State zu werden, und die Lebensfreude wird einem hier langsam genommen und das ist nicht so günstig. Aber um das mal zu erklären, an die Menschen wenden wir uns, an alle Leistungsbereiten, alle die was schaffen wollen und die das nicht wollen, die können andere wählen. Davon gibt's auch genug.
Finden Sie es nicht selber ein bisschen ironisch, dass jetzt ein, wie man so schön sagt, alter, weißer, Weißwein trinkender Mann die FDP retten muss?
Ja, ich verstehe gar nicht, warum ausgerechnet bei mir dauernd das Alter thematisiert wird. Und wir freuen uns darüber, dass Menschen mit 80...
Es gab ja noch einen jüngeren Gegenkandidaten, der hat dann seinen Hut gezogen, ja, aber der Henning Höhne.
Jugend alleine und Alter alleine ist kein Kriterium, sondern die Frage ist nicht, wem trauen wir zu...
Was ist für Sie das wichtigste Kriterium?
Was wirklich sinnvoll auf die Matte zu bringen? Erfolg. Deshalb Erfolg ist das Kriterium. Ich könnte jetzt ganz frech sagen, obwohl Henning Höhne, ich uns wirklich gut verstehen, im Gegensatz zu Henning Höhne dürfte ich schon Bundespräsident werden. Das hat ja einen Sinn, dass alle Verfassungsgeber weltweit darauf bestanden haben, dass man ein bestimmtes Alter hinter sich gebracht haben muss, eine bestimmte Reife und Lebenserfahrung haben muss, um bestimmte höchste Staatsämter erklimmen zu können. Also wenn es nur ums Alter geht, dann können wir auch 16-Jährige zum Bundeskanzler machen. Das würde sich übrigens von der Politik von Friedrich Merz wahrscheinlich nicht wesentlich unterscheiden.
Die finden Sie nicht so gut?
Ja, ich kenne Friedrich Merz und ich mag ihn auch und er hält wirklich gelegentlich brillante Reden. Ich habe ein Problem damit, dass ich nicht weiß, was ich mit seiner praktischen Politik anfangen soll. So wie mir geht es übrigens vielen Leuten in der Union, also Parteimitgliedern, und es geht vor allen Dingen vielen Wählerinnen und Wählern so. Also es muss ja einen Grund haben, warum die Union jetzt bei 22% ist, Tendenz weiter fallen, und es muss ein Grund sein, warum mittlerweile Friedrich Merz der unbeliebteste Kanzler ist seit Bestehen unseres Landes. Also wenn wir jetzt
würde Leute, Friedrich Merz vielleicht entgegnen, er regiert jetzt, ja nicht in einer Alleinregierung, sondern ja, er hat noch einen Koalitionspartner, auf den er achten muss, ja, und den hätten sie ja potenziell auch.
Ja, also ich will das mal zu Ende führen. Also wenn mir Leute jetzt sagen, Herr Kubicki, wir sehen uns nach Olaf Scholz zurück, dann ist Deutschland wirklich in Not. Und das wusste er vor der Wahl schon, dass er einen Koalitionspartner braucht und hat trotzdem dicke Backen gemacht. Und er wusste es nach der Wahl auch. Und die ganzen Ankündigungen, das war ja bereits in der Koalition. Es gibt den Sommer der Reform, es gibt den Herbst der Reform, es gibt das Frühjahr der Reform. Jetzt gibt es wahrscheinlich Ausschüsse für die Bestimmung des Zeitpunktes für Reformen. Er hält bei dem Bundesverband der Außenwirtschaft, beim BDI herausragend gute Reden. Und am nächsten Morgen ist die praktische Politik das genaue Gegenteil. Er weiß, worauf es ankommt. Und macht trotzdem und lässt trotzdem zu, dass das Gegenteil passiert. Und eine Koalition besteht ja immer aus zwei, nicht? Also, dass die Sozialdemokraten sich bei vielen Dingen wehren, ist klar. Aber jemand, der Führungsanspruch vertritt und der in der Welt auch nochmal ein Wort mitreden will, der könnte seinem kleineren Koalitionspartner, und der ist deutlich kleiner der Koalitionspartner, auch deutlich machen, dass die SPD im Gegensatz zur CDU überhaupt keine Chance hat zu einer Alternative. Wenn die aus der Regierung rausfliegen, sind sie erledigt, weil womit wollen die vor die Wähler treten?
Jetzt hat Friedrich Merz aber auch nicht so viele andere Optionen. Also ihm bleibt ja nur die SPD, mit den Grünen würde es nicht reichen. Und die AfD schließt dann jeder Rede aus, mit denen zu koalieren oder sich auch tolerieren zu lassen.
Ja, das ist wie gesagt sein Problem. Da muss er eben in sehenden Auges zusehen, dass die CDU langsam aber sicher diffundiert und verschwindet. Die werden demnächst Meinungsumfragen erleben, wo sie deutlich unter 20% liegen. Und sie werden erleben, dass sie in Sachsen-Anhalt mit der Wahlkampfführung wählt Union, damit die AfD verhindert wird, an Erbärmlichkeit kaum noch zu überbieten sind, mit der Folge, dass die Leute sagen, dann eben nicht Union, dann wählen wir im Zweifel auch die AfD. Die Brandmauerdiskussion, die Union macht die AfD momentan stark, nicht die AfD sich selbst. Es fallen nicht urplötzlich lauter Neonazis vom Himmel, sondern das sind viele Menschen, die verzweifelt sind über die Politik, die sie jeden Tag erleben. Und wenn das nicht geändert wird, dann kann man noch so viel über die Brandmauer reden. Irgendwann besteht die Brandmauer von der AfD zu den anderen.
Jetzt haben Sie ganz schön auf die Union eingedroschen, auch in Bezug auf Sachsen-Anhalt. Aber wie sieht es denn für die FDP aus in Sachsen-Anhalt? Das ist jetzt auch nicht viel besser.
Ja, Stand heute schlecht. Das ist ja einer der Gründe, warum ich kandidiere. Ich glaube, dass es möglich ist, mit einer klaren Sprache, mit einer klaren Positionierung in der Sache, gerade in den ostdeutschen Landesverbänden, in den ostdeutschen Ländern, viel zu bewegen, weil die Parteienbindung da deutlich geringer ist als im Westen. Man kann sehr schnell Zustimmung oder sehr schnell Ablehnung erfahren. Beispiel, das BSW hat aus dem Stand in Deutschlands Osten zweistellige Ergebnisse erzielt, ist in mehrere Regierungen eingezogen. Also es ist machbar und wir haben auch noch ein bisschen Zeit und ausreichend Zeit. Meine Ansprache wird auch im Parteitag so sein. In Sachsen-Anhalt hat man die Alternative zwischen der Volksfront von Union und Linken und der Völkischen Front der AfD. Dazwischen braucht man jetzt einen starken Block freiheitlicher, liberal gesinnter Kräfte, die auf den Einzelnen setzen und seine Persönlichkeit und seine Möglichkeiten.
Was ist Ihr konkretes Angebot? Weil gerade im ostdeutschen Teil des Landes kommt ja der wirtschaftsliberale Kern der FDP eher weniger gut an. Also es hat ja einen Grund, dass das BSW, was eher auch so eine Umverteilungspartei ist, wenn man so möchte, da besonders schnell aufgestiegen ist.
Ja, das Angebot ist, was bewegt die Leute, was bewegt die Menschen in Deutschland insgesamt, in Deutschland Osten vielleicht noch stärker in bestimmten Bereichen als im Westen. Das erste ist die Sorge vor Wohlstandsverlust, die mit Händen zu greifen ist. Gerade die Menschen in Deutschlands Osten haben ja nach dem Wegfall der Mauer und der deutschen Einheit festgestellt, dass nicht nur Lebensbrüche entstanden sind, sondern ganze Industrien vom Erdboden verschwunden sind und lange Zeit es keine Perspektive gab, ob man mit seiner eigenen Hände Arbeit auch noch ein vernünftiges Leben gestalten kann. Das ist dann zwischenzeitlich etwas besser geworden und jetzt stehen sie erneut vor der Situation, dass beispielsweise VW lieber Werke in Deutschlands Osten zumacht als in Deutschlands Westen, weil dort geringere Abfindungssummen gezahlt werden müssen als in Deutschlands Westen. Also die Leute haben Sorge, dass das zweite Mal in ihrem Leben es einen kompletten Zivilisationsbruch geben wird. Die Menschen in Deutschlands Osten haben Sorge vor Überfremdung, Sorge davon, dass unsere Integrationsfähigkeiten, unsere Kapazitäten komplett erschöpft sind und trotzdem immer noch mehr Menschen zu uns kommen, die man nicht mehr integrieren kann und deshalb ein Eigenleben führen. Die Leute merken, dass mittlerweile...
Wie wollen Sie das aus einem Bundesland heraus ändern? Das ist ja eher Bundessache auch.
Ja, auch, aber nicht nur. Während das Aufenthaltsgesetz beispielsweise erlaubt, in Paragraph 12 sozusagen der Gentrifizierung entgegenzuwirken. Das heißt, sie können Wohnsitzauflagen erteilen, sodass es keine Clusterbildung gibt in bestimmten Stadtteilen. Ein Riesenproblem in Skandinavien. Die haben sofort reagiert in Dänemark, reißen jetzt sogar in Kopenhagen ganze Stadtteile ab, weil dort der Migrationsanteil zu hoch ist, um sie besser zu verteilen.
Sie wollen Migranten über verschiedene Stadtteile verteilen.
Ja, nicht nur Stadtteile verteilen, sondern ich will Clusterbildung verhindern. Ich will Parallelgesellschaften verhindern. Ich möchte gerne verhindern, dass ich Schulklassen habe, wo 80% der Kinder keine deutsche Sprache mehr sprechen. Was werden das für Bildungskatastrophen bei den jungen Menschen? Und was wird das für die Gesellschaft insgesamt bedeuten? Wir produzieren damit die Bürgergeldempfänger der Zukunft und den Facharbeitermangel der Zukunft. Also da kann man entgegenwirken, das kann man als Land auch machen. Das kann man aber, muss man aber auch als Bund machen. Und was die Menschen in Deutschland Osten viel intensiver empfinden als wir im Westen, ist die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Das haben sie schon mal erlebt. Und zwar sehr massiv, dass der Staat hinter ihnen her war, weil sie was Falsches gedacht oder was Falsches gesagt haben. Und deshalb ist die Demokratie-Skepsis in den ostdeutschen Bundesländern deutlich größer als in den westdeutschen Bundesländern. Weil offensichtlich die Versprechen von Freiheit, von Freizügigkeit, von Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten, schlicht und ergreifend momentan bedroht sind oder nicht mehr erfüllt werden.
Der Spiegel hat Ihnen vorgeworfen, dass Sie jetzt unter die Rechtspopulisten gegangen sind, weil Sie sagten, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt wäre. Ist es nicht ohnehin ein Thema, das jetzt die AfD mitbesetzt hat, das Meinungsfreiheitstopos?
Ja, die AfD besetzt fast alle Themen und deshalb können wir jetzt nicht aufhören zu diskutieren. Ist ja kein Befund von mir, sondern ist ja mittlerweile durch Meinungsumfragen und auch wissenschaftlich unterlegt, nicht, dass viele Menschen wirklich das Gefühl haben, die Meinungsfreiheit ist bedroht und sie ist es objektiv ja auch. Wir haben Meldestellen, die es früher nicht gab, wo sich völlig unqualifizierte Menschen mit der Frage beschäftigen, ob eine geäußerte Meinung noch rechtsstaatlich erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Ich frage mich wieder, wer hat die eigentlich mal erfunden? Wir haben ja früher gelebt ohne solche Meldestellen.
Sie haben, glaube ich, eine Konsequenz des DSA, Digital Service Act.
Ja, der schreibt keine Meldestellen vor und erlaubt vor allen Dingen auch nicht der Bundesnetzagentur Leitfäden herauszugeben, in denen steht, dass in Fragestellen bestimmter staatlicher Maßnahmen bereits als rechtsradikales Framing notiert werden muss. Also Wenn Sie Boykottaufrufe bekommen, weil jemand im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder im Fernsehen erklärt, dass er die Brandmauer für schlecht hält, nicht, dann haben wir ein Riesenproblem. Wenn Sie erleben, dass Politiker sich damit brüsten, dass sie mehrere tausend Strafanzeigen erstattet haben wegen Meinungsäußerungen und die Staatsanwälte wegen des wunderbaren Satzes Idiot oder Schwachkopf vor der Tür stehen und dann Geräte beschlagnahmen wollen, dann haben sie objektiv eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und wenn Staatsanwälte sich ins amerikanische Fernsehen setzen und erklären, allein die Einleitung eines Verfahrens habe bereits eine erzieherische Wirkung, wäre meine Konsequenz, ich muss als Rechtsstaatsliberaler, als Strafverteidiger, solche Leute müssen aus dem Amt entfernt werden. Es ist nicht Aufgabe der Staatsanwälte zu erziehen, es ist auch nicht Aufgabe des Staates zu erziehen. Aufgabe der Staatsanwälte ist es, Straftaten zu verfolgen. Darauf sollten Sie vielleicht konzentrieren.
Haben Sie jemals eine Anzeige gestellt gegen jemanden, der Sie beleidigt hat oder bedroht hat?
Wegen Beleidigung nie. Ich kriege ja regelmäßig Dinge. Und ich habe meinem guten Bekannten Friedrich Merz auch geschrieben, nachdem er wegen Pinocchio nun strafrechtlich unterwegs war, er könnte die Verfahren sofort beenden, weil interessanterweise der Gesetzgeber schon so eine böse Ahnung hatte. In § 194 des Strafgesetzbuches ist geregelt, dass der Betroffene, also der beleidigt worden ist, mit der Erklärung, er wünsche keine weitere Verfolgung, Staatsanwälte daran hindern kann, von sich aus tätig zu werden. Habe ich ihm empfohlen, das doch lieber zu machen. Das wäre doch eine nette Geste. Ist bedauerlicherweise nicht passiert.
Hat er Ihnen geantwortet?
Nein. Später mal zu einem anderen Thema, aber das ist völlig egal. Nur, ich habe zweimal in meinem Leben eine Anzeige erstattet. Einmal wegen einer wirklich massiven persönlichen Morddrohung. Da hört der Spaß dann auch irgendwann auf. Wobei sich Freunde von mir neben der Polizei darum gekümmert haben, dass da nichts passiert. Und einmal, weil meine Kinder massiv bedroht worden sind. Und da hört, wie gesagt, der Spaß auf. Beide Male ist das auch konsequent verfolgt worden, führte zu einer Verurteilung. Aber wenn jemand sagt, Kubik ist ein Idiot, ein Schwachkopf, eine Charakternase, ein Eierarsch, was auch immer, das ist alles so im Rahmen des noch Erträglichen. Weil ich ja auch weiß, dass viele Menschen nicht über das Sprachniveau verfügen, also die Sprachkompetenz, den Sprachraum verfügen, wie Journalisten, Anwälte oder andere. Und dann sollte man auch vielleicht mal die Kirche im Dorf lassen.
Sie haben Friedrich Merz zuletzt ein Zitat Eierarsch genannt. Wie waren so die Reaktionen darauf?
Ja, ich habe ihn nicht Eierarsch genannt, sondern ich bin bei einem Podcast wie diesem gefragt worden, was, Herr Kubicki, was haben Sie sich dabei gedacht, als Friedrich Merz erklärte, die FDP ist tot? Und da habe ich dann nur gesagt, also ich bin ja als Politiker und auch als Anwalt zur Wahrheit verpflichtet, habe ich gesagt, ich habe mir in der Sekunde gedacht, du Eierarsch, hätte auch alles mögliche andere denken können, du Vollpfosten oder egal, du Eierarsch. Und das war übrigens sozusagen der letzte Adrenalinstoß, den ich brauchte, um mit mir selbst darüber zu diskutieren, ob es nicht doch sinnvoll ist, die FDP jetzt, nachdem wir ein Jahr von der Bildfläche verschwunden waren, wieder aus dem Tal des Jammers herauszuführen. Aber das ist natürlich auch spektakulär dann irgendwie vermarktet worden. Ist auch egal. Er hat sich.
Das kann Sie ja nicht überrascht haben.
Das war mir relativ egal. Also mir ging es momentan in der Situation nicht um Friedrich Merz und seine Befindlichkeit, weil die ungeheure Frechheit, die dahinter steht, dass der CDU-Vorsitzende sich öffentlich hinstellt und sagt, die Partei, die FDP ist tot und es macht keinen Sinn, sie zu wählen. Also die letzten restlichen Wähler können alle zur Union kommen. Das ist wirklich eine bodenlose Unverschämtheit. Aber
aus
egal.
Sicht der Union macht es natürlich Sinn, die liberalen Wähler noch mit abzugrasen, um stärker zu werden.
Ja, die Union muss glauben, die liberalen Wähler sind alle doof, weil die wählen ja bestimmte Überzeugungen und nicht, weil sie Friedrich Merz für so einen tollen Hengst halten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Er hat sich bei mir vor 14 Tagen, als bekannt war, dass Henning Höhne seine Kandidatur nicht aufrechterhält, hat er mich angerufen, um mir zu gratulieren schon mal. Aber hat sich gemeldet mit den Worten, hier ist der Eierarsch. Und dann habe ich liegt auch
wirklich?
Daran, ja, liegt auch daran, wir sind auch gemeinsam im Ritterkonvent des Ordens wider den tierischen Ernst in Aachen. Wir treffen uns gelegentlich, wir mögen uns eigentlich auch. Deshalb kann man trotzdem in der Sache mal ziemlich hart miteinander umgehen, wechselseitig. Aber ich halte ihn nicht für eine komplette Fehlbesetzung in diesem Amt.
Sie halten ihn nicht für eine komplette Fehlbesetzung?
Nein, nein.
Okay, war jetzt fast ein Kompliment.
Ich halte seine Politik, ich verstehe es nicht, wie viele andere auch. Ich kann das, was er tut, professionell nicht nachvollziehen. Das ist das, was mich umtreibt. Also,
was werfen Sie ihm am meisten vor?
Ja, dass er weiß, dass er sieht, dass unsere Wirtschaft langsam aber sicher wirklich in die Grütze geht, dass er genau weiß, woran es liegt, und dass er trotzdem mit Lars Klingbeil über Steuererhöhungen diskutiert, dass wir trotzdem nicht daran gehen, die Bürgergeldausgaben zu reduzieren, dass wir trotzdem nicht daran gehen, die 170 Milliarden Euro Subventionen, die wir zahlen, drastisch zu streichen, dass wir trotzdem nicht daran gehen, obwohl es unserem Land mittlerweile schlechter geht als vielen Ländern, denen wir helfen, die Entwicklungshilfe zu kürzen. Wenn es dann wieder besser geht, können wir es gerne wieder aufpoppen. Aber diese Geschichte zu wissen, was passiert, dass wir Bürokratie abbauen müssen, es kommt dauernd neue Bürokratie, das Tariftreuegesetz, wie idiotisch ist das? Double Bars braucht 600 neue Stellen, um das zu überprüfen. Also wir schaffen neue Stellen im öffentlichen Dienst, aber die machen nichts zur Wertschöpfung. Und da er das alles weiß und auch bei Reden wunderbar formuliert, frage ich mich, warum passiert es dann nicht? Und das treibt mittlerweile auch die Leute in der Wirtschaft um.
Also aber trifft nicht das Gleiche mit veränderten Variablen auf die FDP in der Ampel zu? Also auch Sie und der damalige Vorsitzende Christian Lindner haben viel versprochen, große Reden gehalten und auch unter Ihnen ist man aus der Atomkraft ausgestiegen beispielsweise. Sie haben der Bürgergeldreform zugestimmt. Nein,
auch hier darf ich bitte mal sagen, dass es einfach schon wieder Fake News sind. Wir sind nicht aus Atomkraft ausgestiegen, sondern die Atomkraft war gesetzlich zum 31.12.2022 beendet, per Gesetz. Und die einzige Chance, das zu verlängern, bestand darin, das Gesetz neu zu fassen. Und das können Sie als, Sie können nicht den anderen Koalitionspartner zwingen, ihr ein Gesetz neu zu fassen. Das heißt, es war nur möglich, auch auf Initiative des Bundeskanzlers Olaf Scholz, die Verlängerung mit den Grünen hinzubekommen bis zum April 2023. Mehr war nicht möglich. Punkt.
Aber es hat dann an den Grünen gelegen, sagen Sie.
Ja, es war offenkundig. Sie wollten das nicht. Aber
jetzt schieben Sie ja das auf die Grünen, während Friedrich Merz würde ja jetzt auch sagen, ich kann mit der SPD nicht das und das umsetzen.
Also zunächst einmal brauchen wir alle einen gemeinsamen Haushalt. Ne? Und also wenn ich in der Situation von Friedrich Merz wäre, in der gleichen Situation wie Olaf Scholz war, dann würde ich von meiner gerichtlichen Kompetenz mal Gebrauch machen und die Machtfrage stellen. Und dann müssen die Sozialdemokraten sich entscheiden, was sie machen wollen. Deren großes Problem besteht darin, sollte Friedrich Merz auf die Idee kommen, sie rauszuschmeißen. Man kann über Minderheitenregierungen denken, was man will, hat die SPD folgendes Problem, um das mal hier zu klassifizieren. Die Union würde einen Gesetzentwurf einbringen, der einen vernünftigen Vorschlag beinhaltet. Und die SPD hat das Problem, lässt sie zu, dass die AfD zustimmt oder ist sie dann doch lieber demokratisch treu und erklärt, dann machen wir das lieber als die AfD. Will die SPD sich verweigern bei vernünftigen Geschichten und erklären, wir überlassen jetzt sozusagen das Schicksal Deutschlands an der Mehrheitsbildung aus Union und AfD eher nicht. Die SPD ist dann komplett verloren. Sie stellt keine Minister mehr, sie hat keine Bedeutung mehr, sie fliegt aus den Landtagen raus. Das lässt die Partei mit sich auch nicht machen. Aber wenn man den Mut nicht hat, wenn es darauf ankommt, wirklich das Land zu retten, den Mut nicht hat, mal die Machtfrage zu stellen, dann taugt man im Amt auch nichts.
Hätten Sie als FDP oder der damalige Chef Lindner die Machtfrage stellen sollen in der Ampelregierung?
Ja, haben wir ja. Christian Lindner hat er vorgeschlagen, nachdem das Bundesverfassungsgericht Transaktion im Klimatransformationsfonds für nichtig erklärt hat, der erklärt, wir müssen neue Koalitionsverhandlungen führen, weil uns jetzt fehlen jetzt urplötzlich aus dem Stand 60 Milliarden Euro für den Haushalt. Das wollte keiner, dann schleppte sich das ein bisschen hin, da hat Christian Lindner ein Wirtschaftspapier geschrieben. Ich erinnere daran, das Finanzministerium hat ein Wirtschaftspapier vorgelegt. Ne? Verschiedene Bedingungen, um Deutschland wieder wettbewerbsfähig und leistungsstark zu machen. Das war mit den Koalitionspartnern nicht zu machen, weder mit der SPD noch mit den Grünen. Bei der SPD haben wir zunächst geglaubt, das funktioniert, weil die Signale aus der SPD kamen, alles richtig, machen wir. Und dann war klar, ab August, September, dass das nichts wird. Und deshalb haben wir erklärt, ich übrigens schon früher, die Koalition hat keine Grundlage mehr, die Koalition ist zu Ende. Und dann kam es zum Ende der Koalition. Das war nicht so, dass Olaf Scholz gesagt hat, ich habe die Nase voll von Christian Lindner oder was auch immer. Herzlichen Glückwunsch. Sondern es war so, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine andere Politik. Wir stellen einen Haushalt für 2025 auf, der die Bedingungen sozusagen aufnimmt. Und das war, wie gesagt, mit Sozialdemokraten und Grünen dann nicht mehr zu machen. Und das war's dann.
Aber gefühlt hatte Olaf Scholz schon die Nase voll von Christian Lindner.
Das muss man Olaf Scholz fragen. Aber nicht die Tatsache, dass er uns 5 Tage vor offiziellem Ende der Koalition gebeten hatte, doch keine Entscheidung zu treffen vom Koalitionsausschuss. Habe ich Christian Lindner gesagt, Christian, das ist, jetzt bereiten Sie sich vor, die Schelle, wer ist schuld am Ende der Koalition, uns um den Hals zu hängen. Wir hätten rausgehen sollen an den Sonntag und hätten sagen sollen, wir haben versucht, was Vernünftiges zu machen. Wir haben festgestellt, wir haben keine gemeinsame Mehrheit mehr. Wir haben vorgeschlagen, dass wir gemeinsam vor die Presse treten und den Wähler bitten, im Rahmen von Neuwahlen, wem auch immer ein neues Mandat zu geben. Jedenfalls für die Freien Demokraten ist die Koalition zu Ende.
Und so kam es dann auch.
Jawohl. Und wenn es dann wichtig ist, auch für die Schweizer, nicht? Die FDP ist schuld, dass die Koalition gescheitert ist. Punkt. Ich konnte es auch nicht mehr ertragen. Ich konnte diese Koalition nicht mehr ertragen, das, was dabei rauskommt.
War es ein Fehler überhaupt, die Ampelregierung da einzutreten?
Ja, das heißt, war es ein Fehler? Es gab keine Alternative. Man muss sich wirklich erinnern und ich sehe ein, dass bei jüngeren Leuten das Geschichtsbewusstsein ein bisschen leidet. Ne? Bei der Wahl 2021 hat der Kollege Söder aus Bayern bis zum letzten Tag alles getan, um Armin Laschet als Bundeskanzler zu verhindern. Das führte dazu, dass noch am Wahltag der Generalsekretär der CSU erklärte, der wahre Kanzler der Herzen sei eigentlich der Kollege Söder. Und dann kam es, wie es kommen musste. Die CDU bekam bei der Bundestagswahl das schlechteste Ergebnis seit ever.
Während die FDP ein recht gutes Ergebnis einfuhr.
Ja, aber sie war deutlich schlechter als die SPD. Das ist ja der Grund. So, und dann hatten wir auch Sondierungsgespräche geführt mit der Union. Dann saß so ein Häuflein Elend uns gegenüber. Armin Laschet, der schon nicht mehr Vorsitzender war, obwohl es formal noch war. Markus Söder, der da saß und nichts erzählte, weil er sich innerlich vielleicht freute, dass es Armin Laschet nicht geworden ist. Es war überhaupt gar kein Ansprechpartner da für irgendwas. Und wie hätten wir die Grünen davon überzeugen sollen, als Freie Demokraten, dass wir jetzt mit einer so geschwächten CDU eine gemeinsame Koalition bilden sollen? Also die Alternative war nicht vorhanden, obwohl Christian Lindner ja noch ein paar Wochen vor der Wahl gesagt hat, ihm fehlt die Fantasie, wie wir eine Ampel konstruieren sollten. Ich hatte nur gute Erfahrung aus Schleswig-Holstein mit Robert Habeck bei der Bildung einer Jamaika-Koalition. Und dann haben wir versucht, nicht nur zu sondieren, auch zu verhandeln. Und dann passiert das, was immer passiert, nicht? Wenn Sie längere Zeit zusammensitzen, gibt es eine Art Team Spirit. Es entwickelt sich tatsächlich sowas wie ein gemeinsames Bewusstsein in den Arbeitsgruppen, ein gemeinsames Bewusstsein.
Die Fortschrittskoalition.
Wir kommen aus unterschiedlichen Perspektiven, aber trotzdem können wir uns auf bestimmte Dinge einigen, um das Land voranzubringen. Es menschelt. Das kennen Sie auch, wenn Sie mit Ihrer Redaktion 14 Tage irgendwo hinfahren, ne, eingeschlossen in einer Berghütte, da bekommen Sie auch so einen Team-Spirit. Deshalb macht man ja immer Bergwandern oder Segeln, damit die Leute irgendwie ein gemeinsames Bewusstsein bekommen. Und das Empfinden war auch wirklich da. Es ist nicht gespielt gewesen, als die Leute rauskamen, mich eingeschlossen, rauskamen und das Gefühl hatten, ne, das kann wirklich was werden. Und es wäre wahrscheinlich auch was geworden, wenn nicht so plötzlich der Ukraine-Krieg dazwischenkommt. Es ist keine Entschuldigung, aber es erklärt einiges, denn dort ist klar geworden, dass die finanziellen Mittel, die wir im Kopf hatten, jetzt urplötzlich anders sortiert werden mussten, denn der Angriff der Russen auf die Ukraine bedeutete konsequenterweise und auch die Wahl von Trump in den USA, dass Deutschland deutlich mehr ausgeben musste für Verteidigung und deshalb Geld für andere Sachen nicht mehr vorhanden war oder nicht mehr in ausreichendem Maße vorhanden war.
Schauen wir mal in die Zukunft. Bundestagswahl 2029. Die AfD erreicht 27-28%, stärkste Kraft. Die Union kommt nach einer schlechten Regierungszeit vielleicht noch auf 14-15%. Und ohne die FDP ist keine Regierungsmehrheit möglich. Was würden Sie tun?
Ich würde eine CDU-Bundeskanzler oder eine CDU-Bundeskanzlerin wählen. Ich würde keine AfD-Kanzler oder keine AfD-Kanzlerin wählen und würde der Union die Frage stellen, was sie jetzt mit ihrer Brandmauer macht. Ich würde meiner Partei auch nicht empfehlen, in eine Regierung einzutreten, an der die Linken beteiligt sind. Und ich werde meiner Partei auch nicht empfehlen und werde alles dafür tun, dass es nicht passiert, in eine Regierung einzutreten, an der die AfD beteiligt ist. Warum? Weil unser Kampfgewicht in einer solchen Konstellation einfach zu schwach ist. Das Kampfgewicht der Union ist wesentlich stärker. Und zu erklären, die Freien Demokraten sollen jetzt mal der AfD zur Regierungsmehrheit verhelfen, ist ziemlich perfide.
Also keine Koalition mit der AfD?
Keine Koalition mit der AfD und auch keine Unterstützung der AfD. Stellen wir das mal vor, es passiert in Sachsen-Anhalt Folgendes. Wir haben CDU, Linke und FDP im Parlament. Und wir haben die AfD im Parlament. Die AfD ist nicht alleine stark genug und die CDU und die Linke ist auch nicht stark genug. Dann würde ich sagen, würde ich meinen Parteifreund raten in Sachsen-Anhalt, wir wählen einen Unionsministerpräsident und jedes Mal, wenn vernünftige Vorschläge kommen, dann tragen wir das in der Sache mit. Aber wir sind nicht Teil einer Koalition, an der die Linke beteiligt ist. Ist für mich auch keine fest auf dem Bundesgrundgesetz stehende Partei.
Eine Koalition mit den Linken würde die CDU bisher ja auch ausschließen.
Naja, es gibt auch mittlerweile ernstzunehmende Stimmen aus der Union, wenn man Daniel Günther als ernstzunehmende Stimme charakterisieren will, Ministerpräsident meines Bundeslandes, die ja auf diesem Weg sind, die Brandmauer nach links aufzuweichen, aus welchen Gründen auch immer. Ob das so klug ist, weiß ich nicht. Aber das ist nochmal ein Problem der Union, das ist kein Problem der Freien Demokraten. Wir werden dafür Sorge tragen, dass jedenfalls die Extreme bei uns nicht das Sagen kriegen. Wir sind die Partei der Freiheit und das wird auch so bleiben.
Ich würde Ihnen gerne noch drei Begriffe vorlesen, fast zum Abschluss. Und Sie antworten mir mit jeweils einem Satz. Das erste ist Tempolimit.
Wofür? Für Elektrofahrzeuge. Kein Elektrofahrzeug darf schneller als 80 fahren.
Schuldenbremse.
Hat einen Sinn, nämlich Politiker daran zu hindern, Geld auszugeben, was sie nicht haben.
Ruhestand.
Erstrebenswert, aber wir sollen doch alle länger arbeiten.
Das stimmt, bis 70 am besten. In 12 Monaten stehen Sie wo und die Bundesregierung wo?
In 12 Monaten hoffe ich, dass ich wie am letzten Wochenende mit meinem Boot auf der Ostsee herumtickern kann und die Bundesregierung ist noch unbeliebter als gegenwärtig, was kaum noch geht.
Auf dem Boot dann als Parteichef oder haben Sie dann schon den Kelch weitergereicht?
noch als Parteichef, weil wir ja erst immer Ende Mai, Anfang Juni wählen. Aber was dann passieren wird, werden wir sehen. Wenn ich das nochmal kurz sagen darf, wir werden für ein Jahr nachgewählt. Also wir wählen nicht neu, sondern für ein Jahr nachgewählt, weil wir eine bestehende Legislaturperiode des Vorstandes haben, weil der gesamte Vorstand bis auf eine Person zurückgetreten ist, wählen wir nach. Und wenn es mir nicht gelingt, mit meiner Partei in der Spitze, mit dem, was ich vorhabe, mit dem, was ich denke, mit dem, was ich tue, mit dem, wie ich mich einsetze, die Partei wieder zu einem politischen Faktor zu machen, bedeutet mehr als 5% bei Meinungsumfragen zu haben, dann wird's auch nichts mehr. Dann nützt ein weiteres Jahr oder zwei weitere Jahre auch nichts. Dann ist dokumentiert für mich selbst, für mein eigenes Ego selbst, auch du schaffst es nicht. Und dann will ich hoffen, dass es andere können, denn ansonsten wird die FDP in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.
Das sagt Wolfgang Kubicki. Herr Kubicki, ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Ja, alles für die Schweizer.
Das hören wir sehr gerne. Und das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Prost-Stiftung. Mein Name ist Beatrice Achterberg. Schön, dass ihr dabei wart. Euer Lob, Kritik, Anregungen und alles, was ihr uns sagen wollt, bitte an machtspiel@nzz.de. Links zum Thema findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Wir sind in der kommenden Woche wieder am Donnerstag für euch da. Dann erstmals mit meiner Kollegin Susanne Gaschke. Ihr Gast dann Deutschlands oberster Steuerbekämpfer Rainer Holznagel. Bis dahin, tschüss, tschüss.